Schönen guten Morgen auch von mir. Hallo zusammen. Schön, dass so viele da sind. Ja, in Fortsetzung von dem, was wir letztes Mal betrachtet haben, ist noch nicht so lange her, dachte ich, wir machen weiter im Brief an die Epheser, in unserem roten Faden zumindest, mit Betonung auf diesen lehrmäßigen Teil zunächst. Und die ersten drei Kapitel sind ja dieser lehrmäßige Teil. Und da kommt der praktische Teil. Und heute schauen wir uns Kapitel 3 an. Letztes Mal hatten wir Kapitel 1 und relativ im Überflug Kapitel 2 uns angeschaut und auch solche Quervergleiche gemacht mit dem Römerbrief, dem anderen Lehrbrief des Neuen Testaments, um da mal zu gucken, wie sind die verschiedenen Perspektiven aus diesen beiden Briefen. Ich werde gleich noch ein bisschen was zusammenfassen, aber nicht viel. Wir wollen heute Kapitel 3 anschauen. Und da hauptsächlich den zweiten Teil von Kapitel 3. Und den lese ich jetzt auch mal vorab erstmal. Ja? Also wir lesen aus dem Brief an die Epheser aus Kapitel 3. Zunächst mal Vers 1. Wenn ich mir das alles, das waren die letzten beiden Kapitel, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Und dann geht der Gedanke weiter in Vers 14. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, er gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle erfüllt werdet, die bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Soweit mal der Text, den wir heute besonders betrachten wollen. Ich fange mal mit dem letzten Satz an. Der ist ziemlich bekannt. Dass Gott, der alles kann, ist eine andere Übersetzung, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, dass der uns das auch geben wird. Und ihm sei die Herrlichkeit. An was denkt man da, wenn man das so liest? Wenn man das jetzt mal so bewusst mal aus dem Zusammenhang herausnimmt, liest nur diesen Vers, was denkt man da so? Gott, der alles kann uns mehr geben, als wir erbitten oder uns ausdenken können. Entschuldigung. Also ich weiß, als ich noch jung war, so ein Schüler oder so, erinnere ich mich schwach daran, da habe ich das so verstanden, ganz praktisch. Gott kann also mehr tun, als worum ich ihn bitte. Ich bitte ihn vielleicht darum, dass ich die nächste Klassenarbeit gut bestehe und er schenkt mir sogar eine 1,0. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, das konnte ich mir gar nicht ausdenken, aber er gibt mir mehr, als um was ich gebeten habe. Gott kann das, wenn er will. so in der Art ungefähr. Ne? Das ist ja auch nicht falsch. Gott kann es tatsächlich, wenn er will. Nur ist das nicht das, worum es eigentlich hier geht. Ja, und diese irdischen Dinge sind vielleicht gar nicht so wichtig. Das lernt man mit der Zeit. Sondern hier geht es um was ganz anderes. Und jetzt tun wir diesen Vers wieder zurück in seinen Zusammenhang, gedanklich. Um was geht es denn hier im Zusammenhang? Ja. Und dann steht zum Beispiel direkt davor, in dem Vers direkt davor, wir kommen gleich nochmal darauf zurück, dass wir die Liebe Christi, die jede Erkenntnis übersteigt, erkennen sollen. Darum bittet Paulus. Das ist sein Gebet. Also man merkt schon, das ist mehr, als man begreifen kann. Und Paulus fehlen sogar die Worte, das richtig in eine Bitte zu formulieren. Eine erkennen, was man nicht erkennen kann. Also, ja. Aber darum geht es, dass wir mehr von Gott erkennen mit unserem Herzen. Ja, ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Das sind also die Dinge, um die es hier geht. Und wenn man schaut, was Paulus hier in seinen Gebeten, sind ja mehrere in diesem Brief, so für Themen hat, dann sind das genau diese Themen, diese geistlichen Themen. Natürlich hat Paulus auch für praktische Dinge gebetet. Und natürlich ist es nicht falsch, für ganz alltägliche Dinge zu bitten. Man kann gar nicht falsch bitten. Wir können da ja alles zu Gott bringen, das ist gar keine Frage. Ja. Das ist überhaupt keine Frage. Und trotzdem habe ich mich dann irgendwann mal gefragt, aber ist das hier überhaupt ein Thema in meinen Gebeten, diese geistlichen Inhalte? Der Wunsch, da mehr hineinzuwachsen, ist das überhaupt ein Thema? Oder habe ich nur alltägliche Themen? Um Gesundheit und Bewahrung, um Straßenverkehr und Gelingen bei diesem und jenem und solche Sachen halt. Ist ja auch, wie gesagt, alles richtig, aber das ist halt nicht alles. Und ist auch nicht das Wesentliche. Ja. Es gibt viele solche Verse. Vielleicht eine noch ganz kurz, an den ich dann auch gedacht habe. In Römer 8 zum Beispiel ist auch so ein schöner Vers, den man oft so aus dem Zusammenhang nimmt. Da heißt es, wenn Gott uns seinen Sohn geschenkt hat und ihn nicht verschont hat am Kreuz, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Was meint denn mit ihm alles schenken? Das meint nicht, dass wir jetzt irgendwie alles Gute in dieser Welt bekommen und es uns immer gut geht, so äußerlich, sondern auch da muss man den Kontext beachten, natürlich. Und es geht darum, dass wir eben in dieser Schöpfung noch seufzen, weil hier noch vieles im Argen ist. Und die ganze Schöpfung wartet auf die Freiheit, die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also, und wenn wir da mal bei Christus sind und er seine Herrschaft antritt, dann ist diese Herrlichkeit offenbar und dann ist das erfüllt. Dann wird Gott uns mit ihm alles schenken. Darum geht es eigentlich, ja. Kommen wir jetzt zurück zum Epheserbrief, das ist also ganz ähnlich. Es gibt diese geistlichen Themen, die man nicht aus dem Auge verlieren sollte, ganz im Gegenteil. Ganz kurzer Rückblick jetzt auf das, was wir letztes Mal schon betrachtet hatten. Also wenn man diese ersten drei Kapitel sich anschaut, hatten wir ja gesehen, ich stehe jetzt noch ein bisschen halb davor hier irgendwie, dass sich das so einteilt, das ist sehr strukturiert, dieser Brief, jedes Kapitel hat dann zwei Teile. Und zunächst mal beginnt es mit einem Loblied, ist ja auch schon bemerkenswert, auch so eine Art Gebet eigentlich, weil uns Paulus hier direkt in die Gegenwart Gottes versetzt sozusagen und direkt damit einsteigt, was Gott von Ewigkeit her in seinem Herzen geplant hat. Und da sind wir schon wieder bei dem, was wir gerade gelesen haben, da kann ich gar nicht anders als niederzuknien vor dem Vater. In Anbetung. Also, der steigt direkt da voll ein zeigt, wie viel Gott uns geschenkt hat, einfach weil er es so wollte. Er hat uns in die himmlische Welt jetzt schon versetzt. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen. Ja. Und dann kommt ein Gebet, wieder ein Gebet von Paulus, im zweiten Teil von Kapitel 1, wo er drei Bitten äußert. Auch das sind sehr geistliche Bitten sozusagen. Er bittet darum, dass wir das erkennen, was er gerade Kapitel 1 hier versucht hat vorzustellen, dass wir Gott besser kennenlernen, die Hoffnung, die uns geschenkt ist, besser kennenlernen und die Kraft, die an uns wirkt, die uns dahin befördert hat sozusagen in diesen Segensbereich. Also das sind seine Bitten da. Ich wiederhole das auch jetzt nicht im Einzelnen. Und in Kapitel 2 hatten wir auch überflogen, dass er noch auf das Thema eingeht, ja, wie ist das mit der alten Trennung zwischen Juden und Nichtjuden? Die ist überwunden. Also erstens, wenn wir jetzt so viel geschenkt bekommen haben, dass wir mit Christus auferstanden sind, mit ihm in den Himmel versetzt sind sozusagen, also so befördert worden sind in 3 Stufen, dann gilt das ja für alle, die an Christus glauben. Sowohl für die aus dem Volk der Juden, als auch für alle anderen natürlich. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Ja. Diese Trennung ist aufgehoben. Es wurde auch in 3 Stufen beschrieben, wie die Trennung aufgehoben wurde. Und dann kommen wir eben zu Kapitel 3 und zum Thema von heute. Und bevor wir jetzt auf das Gebet im Näheren eingehen, und Paulus startet ja direkt in Vers 1 damit, dass er sagt, weil das so ist, kann ich gar nicht anders als, und dann unterbricht er seinen Gedanken kurz und schiebt noch etwas ein, bevor er dann auf das Gebet kommt. Und zwar schiebt er den Gedanken ein, ja, woher wissen wir denn eigentlich das alles? Woher wissen wir denn all diese wunderbaren Dinge, die man gar nicht sehen, fühlen, irgendwie begreifen kann? Und er erklärt, ich fasse das jetzt auch hier nur kurz zusammen, das auch anhand von 3 Punkten. Er sagt, ich, der Gefangene Jesu Christi, habe euch das offenbart. Soll ich mal ganz kurz noch bei dem Ausdruck stehen bleiben, der Gefangene Jesu Christi oder der Gefangene wegen Jesus Christus oder für Jesus Christus oder auch mit Jesus Christus. Er war im Gefängnis da in Rom und um seines Glaubens willen sozusagen. Und dieser Paulus, oh, der hadert nicht mit seinem Schicksal. Und diese Ungerechtigkeit, dass er im Gefängnis sitzt, das war ja der echten Ungerechtigkeit. Sondern er ist damit versöhnt sozusagen. Er sagt, ja gut, Gott hat es so gewollt im Endeffekt. Eigentlich hat Jesus Christus es so gewollt und es ist schon auch gut so. Er hätte sich natürlich gewünscht, lieber frei zu sein. Und weiter in die Mission zu gehen und so weiter. Aber es hatte auch sein Gutes, dass er jetzt so ganz zurückgeworfen wurde auf Gott und festgestellt hat, ja, Gott reicht mir eigentlich doch. Und ihm die Gelegenheit gab, dann diese Briefe zu schreiben und so weiter. Es hatte auch sein Gutes und das nimmt er so an. Und das ist schon was Interessantes, nicht? Und da sieht man, wie sehr Paulus jetzt hier nicht nur irgendwie theoretisch über diese Dinge spricht, sondern wie wichtig ihm das wirklich war, wie sehr er wirklich gelebt hat in dieser Erkenntnis der Liebe Gottes. Wie sehr er wirklich darin verwurzelt war. Das ist am Ende dann doch ganz praktisch. Ja. Also, aber jetzt zu diesen 3 Punkten hier. Also er sagt, das war ein Geheimnis vorher, was ich da gerade in Kapitel 1 und 2 beschrieben habe. Diesen Plan Gottes. Vers 3, es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Und in vorigen Generationen war das also nicht bekannt. Das heißt, auch im Alten Testament waren diese Dinge so nicht bekannt. Hatte ja kürzlich der Martin drüber gesprochen, vor 2 Sonntagen oder so. Ist, glaube ich, gerade nicht da, nee, aber da hat er das auch schon erklärt, muss ich jetzt nicht wiederholen. Ja, das ist ein Geheimnis. Aber Gott hat es jetzt offenbart. Und er erklärt dann auch der Paulus, um was es geht, nämlich genau das, was wir in Kapitel 1 und 2 betrachtet haben. Darin besteht dieses Geheimnis, Vers 6, dass aus Nichtjuden und Juden zusammen jetzt ein neuer Leib gebildet wird und das sind die Erben und sie haben zusammen Teil an dem, was Gott zugesagt hat. Ja, das ist Kapitel 2 und 1. Ja. Und das war also alles unbekannt, hat sich kein Mensch auch ausdenken können und es war auch nicht bekannt, aber Gott hat es jetzt offenbart. Das ist der erste Punkt. Und es sollte jetzt allen Menschen bekannt gemacht werden und dazu hat er den Paulus berufen. Paulus sagt zwar, dass nicht nur er es offenbart bekommen hat, sondern, Vers 5 am Ende, Gott hat es jetzt den von ihm erwählten Aposteln und Propheten offenbart, also allen Aposteln und Schreibern des Neuen Testaments. Die wussten es alle. Es war jetzt nichts, was nur Paulus irgendwie erkannt hätte. Aber Paulus hatte den Auftrag gehabt, es hinauszutragen und schriftlich niederzulegen. Ja? Und er hat es tatsächlich dann allen Völkern sozusagen verkündet. Damit, dritter Punkt, das etwas bewirkt. Also die Leute, die das jetzt gehört haben, diese neue Botschaft, und geglaubt haben, ins Herz aufgenommen haben, das hat mit denen ja was gemacht. Logischerweise. Ja. Und hat sich verändert. Und das sollte auch so sein, dass jetzt durch die Gemeinde oder an der Gemeinde Gottes Weisheit erkannt werden kann. Jetzt und in aller Ewigkeit. Das lesen wir ganz am Ende von diesem ersten Abschnitt hier. Vers 9 am Ende. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis, wie gesagt. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Also die Gemeinde, also die, die das eben glauben, die diese Botschaft aufnehmen, die sind ein Brief Christi, um mal dieses Bild zu gebrauchen, und werden verändert und spiegeln das wieder, ja, in ihrem Leben, in ihrem Dasein, in ihrer Stellung, die Gott ihnen geschenkt hat. Und daran können Menschen die Weisheit Gottes erkennen, auch Engel. Und dafür, das bringt Paulus jetzt ins Gebet. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Gebet. Vielleicht noch ganz kurz, wir hatten ja diesen Vergleich mit dem Römerbrief immer. Ja, auch hier noch ganz kurz dieser Vergleich, und in dem Fall ist es einfach. In diesem Punkt sind beide Briefe exakt gleich. Ja, und das ist sozusagen die Brücke vom Römerbrief zum Epheserbrief, weil am Ende, die letzten Verse des Römerbriefes, da steht genau das Gleiche. Bisschen anders betont am Ende, im dritten Punkt, aber sonst genau das Gleiche. Das Geheimnis hat Gott jetzt offenbart, die Botschaft wurde Paulus anvertraut und er soll es bekannt machen. Und es soll bekannt werden, damit Menschen glauben und dass die Gemeinde das erkennen lässt. Also genau der gleiche Punkt, das ist so diese Brücke zwischen beiden Briefen. Aber jetzt zu dem Gebet, was wir gelesen haben. Also wie gesagt, es fängt damit an, erstmal Vers 14 und 15, dass Paulus sagt, wenn ich mir das alles vor Augen halte, was Gott jetzt offenbart hat, dann kann ich gar nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, der über allem steht. Es heißt hier, er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Was ist denn damit gemeint? Das ist ein bisschen schwierig. Ich will es auch nicht hundertprozentig behaupten zu wissen. Aber man darf auch sicher hier nicht so sehr an irdische Familien denken, an Papa, an Mama oder sowas, sondern es geht einfach darum, dass verschiedene Gruppen einfach alles, alle Lebewesen ihr Dasein Gott verdanken. Die Familie der Engel, die Familie der Gemeinde, wenn man so will, die Familie der Juden, der Nichtjuden, alle Gruppen, egal was, verdanken ihr Dasein einem Schöpfer. Mit anderen Worten, dieser eine steht über allen und über allem. Und das ist der Gedanke, glaube ich, hier, der hier im Vordergrund steht. Alles ist auf Gott zurückzuführen. Auf seinen Plan, auf seinen Willen. Und vor diesem Gott tritt Paulus jetzt im Gebet. Das machen wir übrigens auch mit jedem Gebet. Wenn wir ins Gebet gehen, mehr oder weniger bewusst, muss uns klar sein, wir treten vor den allmächtigen Gott, den Höchsten, der über allem steht. Und in einer entsprechenden Haltung kommt Paulus auch und sagt, ich knie nieder sozusagen vor dem, der über allem steht. Das ist seine Haltung. Und dann kommt das eigentliche Gebet. Ich habe mal 6 Punkte hier aufgeschrieben. 6 Bitten oder vielleicht besser gesagt 6 Punkte, die man hier findet. Und die sind ja hochinteressant. Also ich hoffe, ein bisschen dafür begeistern zu können. Der erste Punkt ist in Vers 16. Gott ist unerschöpflich reich an Macht und Herrlichkeit und gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Oder andere genauere Formulierung. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Der innere Mensch ist jetzt nicht nur so eine poetische Beschreibung des seelischen Lebens oder sowas, sondern kurzer Nebengedanke nur, wer sich näher damit beschäftigen will, wer das ein bisschen genauer studieren will, kann das gerne mal machen. Der innere Mensch kommt dreimal im Neuen Testament vor, wenn man sich die drei Stellen anguckt, ist nicht allzu viel Arbeit, dann sieht man, es geht darum, dass wir ein neues Leben haben. Und dieses neue Leben ist da, das ist mal die Grundvoraussetzung, und der Geist Gottes wirkt jetzt an uns. Ja? Und was macht denn der Geist Gottes? Wo will der Geist Gottes unsere Blicke hinlenken? Natürlich auf Christus, auf Gott. Ja? Er ist ja dazu da, dazu in die Welt gesandt, Christus zu verherrlichen. Und er lenkt unsere Blicke auf Christus. Ja? Auf seine Herrlichkeit. Er will uns sozusagen für seine Herrlichkeit begeistern. Ja? Und das ist der erste Punkt. Also, dass Gott uns durch seinen Geist stärkt. So innerlich. Und die Lieder, die wir vorher gesungen haben, die passen alle ganz wunderbar eigentlich. Und wir hatten auch gesungen in dem Lied 183, dass es so sein darf wie bei den Blumen. Die Blumen, die sich ausrichten, ihr Gesicht sozusagen der Sonne entgegenstrecken. Und das gibt ihnen Kraft. Da stehen sie gerade und wachsen der Sonne entgegen und stehen. Ja, wenn da kein Sonnenlicht ist, dann fallen sie zusammen. Und das ist genau der Punkt. Der Geist lenkt unsere Blicke zu der Herrlichkeit Christi und dann stehen wir, haben Kraft an dem inneren Menschen. Ja? Und das ist der erste Punkt. Das ist mal eine Bitte, die Paulus hier formuliert. Gott gebe euch genau das, dass ihr das erlebt. Und dann die zweite Bitte, Vers 17a. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Also wenn wir jetzt sozusagen unsere Blicke auf Christus ausrichten, dann ist das wie bei einem Fotoapparat. Man richtet den Fotoapparat auf einen bestimmten Gegenstand aus. Und wenn man dann die Blende öffnet, dann wird dieser Gegenstand sozusagen in den Fotoapparat hineingenommen. Ja? Und so ist es hier auch. Wenn wir auf Christus so ausgerichtet sind, dann ist die Folge davon, dass Christus in unseren Herzen wohnt, dass er in unser Herz hineingenommen wird und dort Wohnung findet. Ja? Das ist quasi jetzt, das baut so ein bisschen aufeinander auf. Das ist jetzt der zweite Punkt, dass Christus in unseren Herzen wohnt. Und es soll auch kein vorübergehender Gast sein, den man mal kurz begrüßt und wieder ziehen lässt, sondern er soll in unseren Herzen wohnen. Dann richtet er sich da ein. Ja? Das ist der zweite Punkt. Dann der dritte Punkt, ich lese es erstmal, Vers 17b ist das dann. Und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Also, unser Leben soll in der Liebe wurzeln. Wir hatten auch das Lied vorher ganz am Anfang, wie ein Baum. Das ist auch dieses Bild, nicht? Der Baum treibt seine Wurzeln in das Erdreich, das braucht er, um Nahrung zu bekommen und um Festigkeit zu bekommen. Und genau ist es, so ist es hier auch. Er sagt, wenn wir jetzt also uns ausrichten auf Christus, auf die himmlische Welt, auf Gott, Christus in unseren Herzen wohnt, dann ist der nächste Punkt, der dritte jetzt hier, dass wir sagen, oh, hier ist es gut sein, hier treibe ich meine Wurzeln. Hier will ich bleiben. Das ist das eine Bild eines Baumes, der seine Wurzeln ausstreckt in die Liebe Christi. Und das zweite Bild, was er gleich damit verbindet, ist, dass wir gegründet sind auf das Fundament der Liebe. Das ist das Bild von einem Haus, das gebaut wird. Ja. Auch ein Haus braucht Festigkeit, braucht ein Fundament, auf das man es aufbauen kann. Und was, ja, es ist auch, eigentlich ist es ja ganz praktisch, nicht? Was gibt uns im Leben diesen Halt? Nichts als die Liebe Gottes. Das ist es, was uns Halt gibt, worauf wir unser Leben aufbauen können. Auf Gott selbst sozusagen. Ja. Dann haben wir nicht auf Sand gebaut, dann haben wir auf den Felsen gebaut. Und das ist es, was uns wirklich Halt und Kraft gibt. Woran will man sich sonst festhalten in dieser Welt? Ja. In dieser Welt ist wie eine Wüste, alles ist Sand. Die Welt verändert ständig ihr Gesicht, je nachdem wie der Wind gerade bläst. Ja, da ist nichts Festes, da ist nichts, worauf man sich wirklich stützen kann. Aber die Liebe Gottes, das ist das Fundament, auf das wir unser Haus bauen können, sozusagen. Ja? Das, was uns Halt gibt. Und das gibt uns auch wirklich Halt, wenn dann mal im Leben die Stürme kommen und die kommen, und blasen gegen jenes Haus, dann hält es stand. Wenn wir wissen, Gott liebt uns. Und egal was passiert, es läuft ja nicht immer alles so, wie man es sich wünscht. Vieles läuft eben nicht so, wie man es sich wünscht, ne, im Leben. Und da passieren alle möglichen Dinge, kommen Probleme, die man nicht lösen kann, die man aushalten muss, die einfach nicht weggehen. Da kommen Zweifel, da kommen Anfechtungen, was weiß ich was alles. Aber das Einzige, was uns dann trägt, das heißt das Einzige, das, was uns trägt, ist das Bewusstsein der Liebe Gottes, wenn wir die im Herzen haben. Also wenn wir unsere Wurzeln ausgestreckt haben in diese Liebe. Und das ist hier sein Gebet. Auch ein schönes Gebet, oder? Dass wir, glaube ich, für uns selbst und für uns alle beten können auch, dass das der Fall ist. Dass wir so gegründet sind, weil dann geht es uns wirklich gut. Dann können wir wie ein Paulus selbst im Gefängnis sitzen und immer noch irgendwie innerlich ruhig sein. Das ist ja schon was Besonderes. Dann der nächste Punkt, der vierte Punkt. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, ihrer Länge, ihrer Höhe, ihrer Tiefe. Das ist jetzt noch ein bisschen so ein Vers, der nicht ganz einfach zu übersetzen ist. Also was ich gerade gelesen habe, der bezieht es auf die Liebe. Man kann es aber auch ein bisschen anders übersetzen und nicht nur auf die Liebe, sondern einfach auf den Segen ganz allgemein beziehen. So würde ich es sogar mal verstehen wollen. Alles, was wir in Kapitel 1 gelesen haben, diesen ganzen Plan Gottes ist, es kommt auch das Gleiche raus im Endeffekt. Diesen ganzen Umfang des Segens Gottes, den, der eigentlich gar nicht fassbar ist, so sagt es Paulus, sollen wir trotzdem irgendwie fassen. Ja? In allen vier Dimensionen, er zählt ja vier Dimensionen auf. Und dann merkt man schon, okay, es geht um mehr als um das irdische, alltägliche Leben. Weil das Sichtbare, was uns so umgibt, das ist dreidimensional. Wir kennen ja, unsere Welt ist dreidimensional. Aber es gibt mehr als die sichtbare Welt. Es gibt eine weitere Dimension sozusagen. Und Paulus sagt, darum geht es eigentlich. Es geht um mehr als um die sichtbare Welt. Ja? Und es geht um diesen ganzen Segen, den Gott für uns bereithält. Um diese ganze himmlische Welt. Ja? Dass wir das erfassen können. Ich gehe jetzt nochmal kurz einen Schritt zurück. Nochmal zu dem dritten Punkt. Weil ich sagte ja, das baut so ein bisschen aufeinander auf. Wenn wir auf die Liebe gegründet sind, wenn wir dieses Bewusstsein von der Liebe Gottes haben, dann haben wir einen festen Stand, der auch dazu verhilft, jetzt weiter hinauszuschauen und immer mehr zu erfassen von dem ganzen Umfang. Aber dieser Mittelpunkt, der steht, und das muss der Mittelpunkt bleiben, die Liebe Christi, das ist der Mittelpunkt, zu dem wir auch immer wieder zurückkehren. Das ist auch der Punkt, den man sofort kapiert. Also der jüngste Gläubige, der sich gerade erst bekehrt hat, versteht schon das, dass Gott ihn liebt, dass Christus ihn liebt. Das weiß jeder, das versteht jeder. Und das ist genau der Mittelpunkt. Aber von diesem Punkt aus werden wir immer mehr noch erfassen und darum bittet Paulus. Und sein Wunsch wäre sogar, dass wir den ganzen unfassbaren Umfang irgendwie erfassen. Im Herzen. Begreifen kann man es sicher nicht. Ja, das ist der vierte Punkt. Dann kommen wir zum fünften Punkt. Das ist gleich ganz ähnlich. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Also die unfassbare Liebe Christi fassen. Genauso paradox wie der vierte Punkt. Eigentlich ist sie ja unfassbar, die Liebe. Aber jetzt immer noch tiefer in sie einzudringen. In diesen Ozean der Liebe Gottes oder der Liebe Christi. Immer tiefer einzudringen. Man kann ihn natürlich nicht ganz fassen, aber man kann in ihn eintauchen. Und wenn man einen Eimer in den Ozean hinablässt, dann fasst er nicht den ganzen Ozean, aber man kann doch sagen, der Ozean ist im Eimer. Und er ist ganz erfüllt vom Ozean. Ja? Und so darf es auch bei uns sein. Und das bringt uns auch schon zum letzten Punkt, dass wir mit der ganzen Fülle erfüllt werden, die in Gott zu finden ist. Dass wir ganz erfüllt sind, wie dieser Eimer im Ozean. Ganz erfüllt sind von der Liebe Christi, von der Liebe Gottes und von all, von Gott überhaupt. Das ist ein Gebet, das ist ein Wunsch. Das wird sicher komplett erst erreicht in der Ewigkeit, aber trotzdem sagt er, das ist mein Wunsch jetzt schon für euch. Dass ihr da immer mehr hineinwachst und das Wirklichkeit wird. So, und jetzt kommen diese Verse, die wir ganz am Anfang hatten. Das ist genau das, was mehr ist, als was wir erbitten oder uns ausdenken können oder begreifen können. Das ist es. Und er sagt, Gott, für den nichts unmöglich ist, kann euch schenken mehr, als was ihr erbittet oder ergreifen könnt. Nämlich genau das, was wir gerade betrachtet haben. Das kann Gott uns schenken und wir dürfen ihn ruhig darum bitten. Uns fehlen sogar die Worte, das richtig in Bitten zu formulieren, wie dem Paulus auch. Wir können es gar nicht ergreifen und trotzdem wird Gott uns füllen. Und das ist wirklich unendlich viel mehr, als was wir erbitten oder ergreifen können, so heißt es ja hier. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig, sagt er dann noch. Amen. Das ist, wie soll ich das sagen, eine gewisse Innerlichkeit, die fehlt mir vielleicht manchmal. Man ist so sehr oft mit äußeren Dingen beschäftigt und die nehmen einen sehr in Anspruch. Und oft ist es auch in den Gemeinden so, da ist viel Aktion und man muss ja auch alles organisieren und planen, das ist ja auch klar. Es läuft ja sonst nichts von selbst. Aber wenn sich das alles so erschöpft in diesen äußeren Dingen, ist es natürlich so wenig. Sondern was uns wirklich innerlich Kraft schenkt und glücklich macht und was wirklich das Wesentliche ist im Leben, das sind diese geistlichen Wahrheiten. Dass wir so ein Bewusstsein haben und bewahren von der Liebe Gottes. Nicht nur so im Kopf, sondern wirklich das so im Herzen haben. Und ein Interesse, uns weiter in diese Dinge zu vertiefen, damit zu beschäftigen, das wird uns verändern. Das ist ein Gebet. Und das ist an sich schon Gegenstand eines Gebets. Nicht? Also man kann das ja gar nicht anders als beten, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und ein Effekt, den Gebet hat, ist natürlich der, dass es uns verändert. Also oft werden die Umstände gar nicht so arg verändert, wie wir es vielleicht so uns vielleicht wünschen würden. Wir beten oft darum, dass sich die Umstände ändern. Passiert gar nicht unbedingt so immer, ne? Wenn wir ehrlich sind. Aber was sich auf jeden Fall verändert, das ist unser Herz. Und manchmal reicht das ja schon, dann braucht man die Umstände gar nicht mal verändern. Weil dann ist das Ziel eigentlich schon erreicht. Also das wird auf jeden Fall passieren, wenn wir ins Gebet gehen und so vor Gott, bewusst vor Gott sind, vor ihm leben, das haben wir auch so vorher gesungen, nicht? Dann Gott ist gegenwärtig, wenn wir uns das bewusst machen, dann wird uns das verändern. Ich fasse jetzt nochmal zusammen, ganz kurz zum Schluss. Also der ganze Epheserbrief, vor allem die ersten drei Kapitel, das ist ja dieser lehrmäßige Teil, den wir jetzt quasi abgeschlossen haben, dann nimmt so eine hohe Perspektive ein, sage ich mal. Dass er die Dinge so von oben her betrachtet, wie alles von Gott ausgeht und wie Gott über allem steht, alles geplant hat und gewollt hat und wir ihm alles zu verdanken haben. Und uns dann mit hineinnimmt und sagt, seht mal, von Gott ist alles ausgegangen, er hat euch da mit hineingenommen, zu sich hinaufgehoben sozusagen, und dann können wir nur noch danken und dann beten. Und das entfaltet der Epheserbrief in den Kapiteln 1 und 2 und sagt dann in Kapitel 3, wir wissen das durch Offenbarung, das hat sich kein Mensch so ausdenken können, das hat sich auch kein Mensch ausgedacht, sondern das hat Gott so offenbart. Und dann kommt dieses Gebet ganz am Schluss. Und Paulus jetzt nochmal, wenn ich so sozusagen auf die Knie geht und sagt, oh, ich habe das zwar jetzt alles aufgeschrieben hier, aber mein Gebet ist, dass das wirklich ankommt. Dass das bei euch, den Lesern, sage ich jetzt mal, und auch bei uns heute noch, wirklich ankommt. Dass es da wirklich irgendwie Klick macht und wir uns auch begeistern lassen für das, was Paulus hier so entfaltet hat. Was ja wirklich ganz wunderbar ist. Ja? Und ich fasse auch das nochmal kurz zusammen, dass wir so durch den Geist Gottes quasi ausgerichtet werden auf die himmlische Welt, auf Christus, auf Gott, wie Blumen ihr Gesicht der Sonne entgegenhalten und gestärkt werden dadurch. Ja, dass zweitens dann Christus wie in einem Fotoapparat in unseren Herzen wohnt, weil wir sozusagen unsere Blende öffnen für ihn und er kommt in uns hinein und nimmt dort Wohnung. Dass dann drittens wir sagen, wow, hier ist es gut, hier schlage ich meine Wurzeln. Und wir unsere Wurzeln immer tiefer ausstrecken, in Gott sozusagen, hinein, die Liebe. Dass wir da in der Liebe verwurzelt sind. Dass wir da ein Fundament finden, worauf wir unser ganzes Lebenshaus bauen können. Das auch dann wirklich standhält, das uns Halt gibt. Und dass wir dann von diesem Punkt aus, zu dem wir immer wieder zurückkommen, weil das ist wirklich der zentrale Punkt, die Liebe Christi ist der zentrale Punkt, dass wir von diesem Punkt aus dann immer mehr erfassen, den ganzen Umfang des Segens, den Gott uns geschenkt hat. Das ist eigentlich gar nicht fassbar, aber das irgendwie möglichst erfassen. Und nochmal, es sind unsichtbare Dinge, es sind sozusagen die vierte Dimension, es ist mehr als was wir in dieser Welt hier so sehen und hören und fühlen. Aber dass wir davon mehr erfassen, von diesen geistlichen Wahrheiten. Und gleichzeitig diese unfassbare Liebe Christi immer tiefer verstehen lernen. Immer tiefer eintauchen in diesen Ozean der Liebe Gottes, um ganz erfüllt zu sein von Gott selbst. So baut das ein bisschen aufeinander auf. Und das ist, wie gesagt, das, was Gott uns schenkt, unendlich viel mehr, als was wir erbitten oder ergreifen können. Wir dürfen darum beten und er wird es uns schenken und ihm gebührt dafür durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde immer und ewiglich. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir machen dann vielleicht nächstes Mal noch weiter bei dem Epheserbrief.